Ich lese uns heute die Verse 14 bis 24 aus dem 9. Kapitel des Römerbriefes. Zunächst aus der 84er Luther Übersetzung. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose: Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao: Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Nun sagst du zu mir: Warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hat, zur Herrlichkeit. Dazu hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Soweit Gottes Wort. Überschrieben habe ich das mit: Gottes Wille entscheidet. Und ich denke, gerade auch so das letzte Wochenende, und wir merken das in den Gebeten und auch in den Aussagen, hat dem Einzelnen sehr viel zu sagen gehabt. Nur die Liebe zählt, aber wir haben ja bemerkt, nicht die unsrige Liebe, denn die zählt überhaupt nicht, weil die gar nichts Gutes bewerkstelligen kann, sondern die Liebe Gottes zählt. Die Liebe Gottes, gegeben durch den Heiligen Geist, ist das Einzige, was überhaupt Kraft besitzt, das Richtige zu erkennen, zu tun und auch anzunehmen. Ich denke, das kann ich für mich sagen, aber sicher auch für uns allgemein, dass es uns immer schwer fällt, Gottes Wege anzunehmen. Ähnlich wie Mose einst auf dem Horeb, auf dem Berg, als Gott ihm einen Auftrag gab, er immer Einwände hatte. Nein, das kann ich nicht. Und letztlich, das will ich auch nicht. Also der menschlichen Natur liegt es offenbar sehr ferne, Gottes Wege anzunehmen. Wenn der Mensch mitsprechen darf, dann ist er immer dabei. Dann will er gerne auch versuchen, Gottes Wort mit seiner Erkenntnis kompatibel zu machen. Das heißt, in Übereinstimmung zu bringen und dann natürlich auch die eigene Meinung gerne umzusetzen. Aber Gottes Führung anzunehmen, Gottes Bewegung anzunehmen, was er aus dem Einzelnen machen will, das widerstrebt dem natürlichen Menschen. Da haben wir Bedenken, da haben wir Sorgen, da haben wir Unwilligkeit, da haben wir Entschuldigungen und vieles andere mehr. Und das gilt auch hier im Zusammenhang dieses Textes so. Gottes Wille entscheidet. Wenn Gott auch die Erlösung aller Menschen sucht, das lesen wir an vielen Stellen der Schrift, er sucht nicht nur diesen oder jenen. Wir können nicht sagen, Gott hat den Willen, dass nur 10% von den Berlinern selig werden. Nein, sein Wille entspricht so der Tatsache, dass alle selig werden. Alle. Gott will, dass allen geholfen wird. Sein Gedanke ist also sein Gedanke der Liebe für alle da. Er will sie alle aus den Fängen der Sünde, des Todes, ja des Satans herausreißen. Wir lesen das ja auch in 1. Johannes 2, Vers 2. Jesu Blut wurde also nicht nur für uns, die wir nun gläubig sind, vergossen, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Also auch für unsere Nachbarn, für die Menschen, die uns unangenehm sind. Bruder Lied hat das ja nun mal so hypothetisch hingestellt, ja, was denken wir dann über Gaddafi, hat er gesagt, ja. Ist Jesus auch für Gaddafi gestorben? Ja, natürlich ist er das. Gottes Wille ist in dieser Hinsicht allgemein für alle da. Aber dann setzt er trotz alledem nur einige Gefäße für besondere Aufgaben ein. Für die Offenbarung seines Willens. Wir denken ganz schlicht an im Alten Testament. Da gab es immer mal hier einen Propheten und da einen Propheten. Die anderen, die hatten gar keine Ahnung, was Gott sagen will. Es musste einer der Prophet sein, der dem Volke mitteilte, welcher Wille Gottes jetzt dran ist. Das hat sich Gott vorbehalten. Er bestimmt diese Dienstgefäße, sei es jetzt im Sinne der Verdammnis, wie wir gelesen haben, oder im Sinne der Barmherzigkeit. In beiden Fällen, und wir werden das ganz kurz umreißen, bestimmt Gott, wer was zu tun hat und wie lange. Wir denken ja zum Beispiel an, parallel mal, an 1. Korinther 12, 28, da wirft Paulus ja auch diese Frage auf, und sagt und zeigt auf, dass es in der Gemeinde auch unterschiedliche Aufgaben gibt. Zum Beispiel Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Gaben gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Und dann die Frage, sind sie denn etwa alle Apostel? Sind sie denn alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Sind sie alle Wundertäter? Haben Sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden Sie alle mit mancherlei Sprachen? Können Sie alle die Sprachen auslegen? Nein. Und wer kann das? Nur der, der von Gott dazu berufen ist. Niemand kann sich dies aneignen. Das ist Gottes freie Wahl. Der Herr bestimmt also auch die Länge und die Art des jeweiligen Dienstes. Sei es nun im Volke Israel und hier in dem Beispiel auch bei dem Pharao, sei es in der Gemeinde. Der Herr macht durch einige Werkzeuge seine Macht kund. Wir haben ja gelesen, den Pharao hat er extra festgehalten, obwohl er ausbüchsen wollte, so gerne, denn wer hat schon gerne Leid? Wer hat schon gerne Leid? Leid haben wir nicht gerne, wollen wir alle loswerden. Und wenn es brenzlig wird, dann gehen wir klein bei und sagen, ja, ja, ja. Hauptsache, ich werde meine Not los. Aber der Herr hat gesagt, nein, du, dich lasse ich nicht weg. Wir machen weiter, denn an dir will ich meine Macht erzeigen vor den Menschen der ganzen Welt. Ich lasse dich nicht los, obwohl du ein Gefäß bist, was Gott nicht die Ehre geben will. Ich gebrauche dich, ja. Das heißt also, der Herr macht durch einige Werkzeuge, Barmherzigkeit oder Verdammnis, seine Macht kund, durch andere macht er seine Barmherzigkeit und Gnade kund. Und dabei ist Gott nicht der Bestimmende darüber, über den Einzelnen, über seine Zukunft, ob er gerettet wird oder verloren geht. Darüber können wir sehr dankbar sein. Sondern nur die Länge und die Art des Lebens, sei es des Glaubenslebens oder des Verderbensweges. Die Länge und die Art, die bestimmt Gott. Die kann sich keiner selbst aneignen. Es bleibt zu jeder Zeit die freie Wahl im Blick auf die Erlösung durch Jesus Christus den Geschöpfen, dem einzelnen Menschen überlassen. Wenn wir in Johannes 3, Vers 16 und Vers 18 lesen, wird uns das auch an dieser Stelle deutlich. Johannes 3, Vers 16 ist uns ja ganz klar, auf dass alle, das Wort alle muss man unterstreichen, die an Jesus glauben, an Gott und das Heil in Jesus Christus nicht verloren werden. Aber dann auch in dem Vers 18, die nicht glauben, gerichtet sind und werden. Also hier wird schon deutlich gemacht, die da glauben oder nicht glauben. Hier wird die Einladung zum Glauben zwar gegeben, aber es sind viele, die auch nicht glauben. Das legt Gott nicht fest. Du hast zu glauben. Ich meine, wir haben das in meiner Verwandtschaft so gehabt. Ja. Viele entschuldigen sich daran und sagen, ja, ich habe die Gnade nicht. Ich kann nicht glauben, weil Gott sie mir nicht gibt. Er hat es dir gegeben, mir nicht. Und deswegen bin ich nicht schuld. Gott ist ja schuld, sonst hätte er mir ja die Gelegenheit gegeben zum Glauben. Aber das hat er nicht, deswegen ist er schuld, dass ich so leben muss. Nicht, das ist natürlich nicht wahr. Das müssen wir unbedingt trennen, auch wenn wir diesen Passus hier im Römerbrief lesen. Deshalb der jeweiligen Entscheidung des Menschen, also nach dieser, innerhalb dieser jeweiligen Entscheidung für Christus oder gegen Christus, innerhalb der Entscheidung handelt Gott souverän mit diesem Gefäß des Zornes oder der Barmherzigkeit, was er damit macht. Was er damit macht, sei es zum Zorn oder zur Seligkeit. Hier gilt eben auch, und da schwingt dieses Wort im 14. Kapitel mit im Römerbrief, Vers 7 bis 9, das möchte ich uns mal lesen, wo es ja heißt, unser Keiner lebt sich selbst. Also hier werden ja sonderlich auch die Gläubigen, die Gemeinde angesprochen, sie leben sich nicht selbst. Sie, keiner stirbt sich selbst. Also man kann auch nicht sagen, wann er, sei es jetzt auch das Geistliche, die Umwandlung oder eben das physische Sterben, wann das dran ist. Das bewegt und bestimmt Gott. Leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, dann sterben wir auch dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Er über beide, also nicht nur über die Lebendigen, sondern auch über die Toten, über Leben und über Tod. Gott, der Herr, kennt allein den Zeitplan, wie und wann er welches Gefäß zur Offenbarung seines heiligen Willens einsetzt, seines Handelns und seines Wesens und wann er es zum Segen für alle gebraucht. Denn auch die Demonstration seiner Macht, die er durch Pharao gezeigt hat, an Pharao, an Ägypten, war eine Demonstration für alle, damit, so haben wir gelesen, alle erkennen, wer Gott ist, ja. Die ganze Welt soll das erkennen, anhand dieses Beispiels. Das Volk Israel sollte es natürlich auch zunächst erkennen, aber auch die anderen Nationen. Das behält sich also Gott vor, denken wir mal auch an den, wie Gott die Apostel gebraucht hat. Er hat zum Beispiel Paulus zu etwas eingesetzt, wozu ihn ein anderer nie eingesetzt hätte, nachdem er die Christen verfolgt hat. Den hätte man nie als ein Apostel eingesetzt. Aber Gott sagt, den setze ich ein, dass er meinen Namen trägt. Vor die Heiden und Könige. Ich mache das. Paulus wurde überhaupt nicht gefragt danach. Er wurde nicht danach gefragt, ob ihm das gefällt oder nicht gefällt, ob das schwierig ist oder nicht. Ich bestimme das, sagt der Herr. Ich bestimme das Gefäß, was es machen soll. Ja? Genauso auch zu Petrus, Matthäus 16, Vers 18. Da sagt der Petrus, du bist der Fels, auf dir baue ich meine Gemeinde. Frage dich gar nicht danach. Und er wurde als oberster Apostel eingesetzt. Er wurde nicht danach gefragt. Das ist Gottes Handeln, souverän. Er macht mit seinen Gefäßen, was er will. Zur Verherrlichung seines Namens. Sei es ein Gefäß der Barmherzigkeit, sei es ein Gefäß des Gerichtes. Er bestimmt das. Oder denken wir auch an den Apostel Johannes. Johannes 21, Vers 22, Petrus hatte ja die Frage, weil er sich auch so gering vorkam, was ist denn nun mit Johannes, dem Lieblingsjünger? Und da sagte Herr Jesus, was geht es dich an, wenn ich will, dass er bleibe Und dieses Ich will, dass er bleibe, das lag schon damit im der Auftrag mit drin, Johannes auf Patmos, bis ich komme, dass er bleibe, bis ich komme. Und er empfing ja dann auch die Offenbarung. So lesen wir schon im ersten Vers von Kapitel 1 Offenbarung. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Was geht dich das an, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme? Nicht? Natürlich wurden die Worte anders menschlich umgedeutet. Ah, der stirbt nicht. Das hat Jesus ja nicht gesagt. Er hat ihn nur beauftragt. Dein Auftrag ist ein anderer wie seiner. Es geht dich gar nichts an, was ich mit dem Johannes mache. Ich bestimme, was du machst, Petrus, und ich bestimme auch, was Johannes macht. Ich bestimme, was Paulus macht. Ich bestimme, was jedes Glied an meinem Leibe macht. So erwählte Gott sein Heilshandeln auch durch Israel, indem er seinen Willen unter den Nationen in der Welt kundtat. Er erwählte Abraham, Isaak und Jakob und daraus dann die 12 Stämme Israels, zu denen er redete, letztlich dann auch zu Mose am Horeb und die Gebote gab. Und hier ging es nicht um ein Verdienst, sondern wiederum um die Bestimmung. Um die Bestimmung. Gott bestimmt, was dran ist. Der Mensch bestimmt es nicht. Er kann sich nur entscheiden, für Gott oder gegen Gott. Aber was dann aus seinem Leben geschieht, das bestimmt der Herr allein. 5. Mose 7. Ich lese mal ab Vers 6. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt. Er hat es erwählt zum Volk des Eigentums. Aus allen Völkern, die auf Erden sind. Also kein anderes wurde angerührt, nur das eine. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt darum, dass euer mehr wäre als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern darum, dass er euch geliebt hat und dass er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. So hat er euch ausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von dem Hause des Dienstes aus der Hand Pharaos, des Königs in Ägypten. Also Gott sagt hier, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Du hast überhaupt keinen Verdienst, liebes kleines Volk Israel. Ich habe gesagt, du musst mir dienen. Und darum, weil ich wahr bin, so sagt der Herr, ich habe was geredet, ich habe einen Eid geschworen und ich halte alles, was ich sage. Gott hält alles, was er sagt. Kein Wort fällt auf die Erde und wird zertreten. Alles, was er zugesagt hat, das tut er. Und deswegen hat er souverän dieses Volk, das Kleinste, aus allen Völkern herausgenommen und gesagt, so, du wirst mir dienen. Du schaust dich vielleicht an und sagst, du kannst es nicht, aber ich bestimme das. Das Gerichtshandeln zeigte der Herr also auch an Pharao und durch Pharao und machte deutlich, was es bedeutet, Gott zu widerstehen. Das muss ja auch erkannt werden. Was passiert eigentlich, wenn man Gott widersteht? Das sollte anhand des Pharaos und des Leidens in Ägypten deutlich werden. Das passiert nämlich, Plagen über Plagen. Die werden auf dich gelegt und du, ich möchte es mal so sagen, und die sich gegen Gott wenden, können Gott auch nicht entrinnen. Das sollte auch deutlich werden. Der Pharao wollte ja manchmal gerne diesem Druck und dem Handeln Gottes ausweichen, weil es ja so schwer geworden ist. Und gleichsam, um es mal für uns deutlich zu sagen, hat er ihn immer wieder am Schlawittchen geholt und gesagt, nein, du bleibst noch hier, ich habe noch eine Plage. Du kommst noch nicht weg, ja? Weil Gott genau wusste, Pharao will gar nicht Gott die Ehre geben. Er wollte immer bloß die Not loswerden. Und dann lesen wir, wenn das so etwas leichter wird, so stand stets geschrieben, als er etwas mehr Luft kriegte, dann war er wieder gegen den lebendigen Gott und ließ das Volk nicht ziehen. Darum hat also der Herr den Pharao immer wieder an die Kandare genommen, um jetzt zu zeigen, dass er über allem steht, der lebendige Gott, dass er entscheidet, was gemacht wird. Er kann, der Pharao und auch die gegen Gott sind, ihr eigenes Leben nicht mehr selbst bestimmen. So wie Paulus es sagt, auch von den Gläubigen, wisst ihr gar nicht, dass ihr euch gar nicht mehr gehört. Ihr könnt euer Leben nicht mehr selbst bestimmen. Und auch die Ungläubigen können in Wahrheit ihr Leben nicht selbst bestimmen. Sie müssen dem Unglauben dienen, müssen herhalten für die Machterzeigung des lebendigen Gottes. Darum steht in 2. Mose 9, Vers 15, das ist also im Rahmen hier dieser Plagen, da begründet Gott das genau, warum er den Pharao nicht einfach mal beiseite schiebt und loslässt. 2. Mose 9, 15. Ich hätte schon jetzt meine Hand ausgestreckt und dich und dein Volk mit Pestilenz geschlagen, dass du von der Erde vertilgt würdest. Hätte ich machen können. Denn so, Pharao, wie du gegen mich handelst, ein Handstreich und du wärst weg. Aber darum hab ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Also, auch du, Pharao, kannst nicht machen, was du willst. Du kannst dich gegen mich entscheiden, aber ich bestimme dennoch dein Leben. Du kommst mir nicht aus der Hand. Weil Gott sich in allen Bereichen offenbaren will. Er will einfach zeigen, wie wunderbar es ist, unter seiner Führung zu leben und wie schlecht es ist, wenn man sein eigenes Leben bestimmen will. Zu Israel hat der Herr später auch gesagt, was oft in Leiden sich befand, das machst du dir selbst. Schieb es bitte nicht auf den lebendigen Gott. Du selbst entfernst dich und jetzt musst du auch den Zorneskelch trinken. Da kommst du nicht drum rum. Du kannst nicht sagen, jetzt mache ich mir ein schönes Leben ohne Gott. Nein, nein. Dann musst du auch den Zorneskelch trinken. Dafür werde ich sorgen. Ja? Darum habe ich dich also erhalten. Wir schauen mal in das 7. Kapitel, Vers 14 hinein von 2. Mose. Der Herr sprach nämlich zu Mose, das Herz Pharaos ist hart. Er hat genau das Herz erkundet, ja. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Das hat Gott gesehen. Und jetzt später nachher im Kapitel 9 sagt er, ich hätte dich daraufhin schon längst austilgen können. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe dich erhalten, dass meine Macht offenkundig wird vor den Nationen an dir. Und das käme ja auch so überein, das können wir auch sehen in der Apokalypse, in der Offenbarung 9 bei der 5. Posaungericht zum Beispiel. Da gibt es diese Plage von den Heuschrecken, ja, die in dem Rauch aufkommen. Hier heißt es, aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigten Gras, Erde, ein grünes, noch ein Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie sie nicht töteten, sondern quälen 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Und in den Tagen werden, das ist das, hier können sie nicht entfliehen, werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, weil Gott angeordnet hat, nicht töten. Aber sie sollen den Schmerz haben. Ja? Das heißt also, sie wollen eigentlich etwas anderes, sie möchten diesem Druck entfliehen, aber Gott bestimmt, was jetzt an ihrem Leben geschieht. Dass sie diese Qual leiden müssen, auch als Zeugnis, als Sichtbarkeit, dass man mit Gott nicht spaßen und spielen kann. Das barmherzige Handeln erzeigt der Herr durch die Gemeinde, bestehend aus Juden und Heiden, haben wir gelesen, ja. nicht nur Juden, sondern auch Heiden. Ich möchte nochmal, wir hatten ja das letzte Mal schon einen Vers gelesen aus Epheser 1, aber jetzt lesen wir mal Vers 4 bis 6. Da wird das souveräne, barmherzige Handeln an der Gemeinde, die also auch das Opfer am Kreuz auf Golgatha für sich angenommen hat, entschieden ist für Jesus, glaubt an ihn, da wird denn jetzt das Handeln Gottes an dieser Gemeinde offenbar. Gott hat sie dann erwählt, und zwar mit einer Absicht, dass er etwas aus ihnen macht, was ihn ehrt. Das ist auch sein Handeln, weil ja der Mensch aus sich nichts geben kann, was Gott ehrt. Ich lese mal diese Verse. Er hat uns nun erwählt, durch denselben, durch Jesus Christus, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir sollten sein heilig, unsträflich vor ihm in der Liebe. Das hat sich Gott vorgenommen. Und das legt er dann durch seine Kraft, das ist die Barmherzigkeit, auf die Gläubigen. Er hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst. Das muss er also auch bewerkstelligen. Durch seine Barmherzigkeit. Wer kann sonst ein Kind Gottes werden oder als Kind Gottes leben? Das muss Gott in dem Menschen verursachen. Zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesum Christum nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten. Also wir sehen, dass auch Gemeinde Jesu bestimmt werden muss und bestimmt wird, durch den, der sie erbaut hat und der genau aus dieser Gemeinde das macht, was ihm gefällt. Und das ist seine Barmherzigkeit, dass er dies tut. Sein Handeln ist das barmherzige Handeln. Wenn der Herr sagen würde zu uns, so, das will ich gerne, nun sieh mal zu, jetzt mach das mal, dann würden wir alle dastehen und hoffnungslos sein, weil wir nichts von dem, was wir dort gelesen haben, heilig zu sein, tun könnten. Wir brauchen die barmherzige Zuwendung, damit das geschieht, was Gott sich vorgenommen hat, dass es an uns geschehen soll. Also das können wir nicht aussuchen, sondern dazu sind wir bewegt und bestimmt. Gott hat seine souveräne Offenbarungsart, die er also von keinem Menschen abhängig macht. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 33, Vers 18 und 19, etwas davon, dass ja zuvor Mose das Angesicht Gottes sehen wollte. Er war sehr frustriert, nachdem er gemerkt hat, dass das Volk Israel, er kam vom Berg Horeb runter und die haben sich dem Singetanz wieder ergeben und dem Feiern ergeben und dann das goldene Kalb gemacht, ja. Und Mose zerschlug die Gesetzestafeln. Und er war sehr traurig über die Situation und wollte jetzt nun Gemeinschaft, tiefere Gemeinschaft mit Gott und bat zuvor, du musst vorangehen mit deinem Angesicht, sonst können wir nicht weitergehen. Lass mich doch dein Angesicht sehen. Und dann sagt der Herr, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kannst du nicht sehen. Also mit anderen Worten, ich muss bestimmen, was nötig ist oder was möglich ist. Du kannst nicht etwas verlangen, was ich dir geben soll, sondern ich muss bestimmen, was du tragen und ertragen kannst, ja? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen, spricht der Herr, und will ausrufen des Herrn Namen vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich. Mein Angesicht kannst du aber nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Also, du kannst dir nicht wählen, Mose, was ich dir tun soll. Das muss ich wählen. Das spiegelt sich also auch hier im Römerbrief wieder. Ich bestimme, was ich mit den Gefäßen der Barmherzigkeit mache und mit den Gefäßen des Zorns. Keiner kann das selbst bestimmen, auch wenn er es versucht. Und dann war ja die Frage, ist er nun Gott ungerecht, wenn er so handelt? Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst, den einen habe ich eingesetzt, Verheißungsträger zu sein, den anderen nicht, obwohl der auch eine Form des Segens gekriegt hat. Hätte man es nicht umgekehrt machen können, konnte ja keiner aussuchen. Jakob wollte nicht Jakob sein. Esau, der wollte den Erstgeburtssegen plötzlich doch noch haben, hat ihn nicht gekriegt. Ist das nicht ungerecht? In unserem Text geht es also um die Frage, warum Israel nicht durch die Barmherzigkeit Gottes neu erleuchtet wurde und somit zum größten Teil ja als Segensgefäß beiseite geschoben werden musste. Es wäre doch ein kleines gewesen. Gott ruft dieses Volk aus allen Nationen. Er hätte doch ihm helfen können und sagen, so, jetzt werde ich was tun, dass ihr alle plötzlich sehend werdet. Dann werdet ihr zwar weinen und Buße tun, weil ihr gemerkt habt, ihr seid falsch, aber ihr werdet mich alle annehmen. Gott hat es nicht getan. Er hat es aber bei denen, die ihn nicht suchten, plötzlich getan. Da hat es getan. Sein souveräner Wille. Ja, er hat gesagt, ein Großteil Israels bleibt blind. Mach ich nicht sehend. Ein kleinen Teil mache ich sehen. Waren denn die Juden, so könnten wir ja fragen, schlechter als die Heiden? Waren sie sündiger? Nein. Und wenn wir uns gegenseitig auch fragen würden, manchmal tun wir Menschen ja so, als ob wir besser sind als der andere. Bin ich weniger sündig als der andere oder der andere weniger sündig als ich? Nein. Vor Gott sind wir alle total verkehrt, aber durch seine Gnade total richtig. Ja? Das heißt, da gibt es keinen Vorteil. Wir können nicht sagen, Israel ist so sündig gewesen. Die Heiden, die waren weniger sündig, deswegen hat Gott sich erstmal ihnen zugewandt. Das ist kein Grund. Allerdings, eins ist schon zu sagen, diejenigen, die den Willen Gottes wissen und tun ihn nicht, sie ziehen auf sich natürlich mehr Strafe als die, die ihn nicht wissen und tun ihn nicht. Aber für den Herrn wäre es doch ein kleines gewesen, so wie er ein Volk, ein nichtiges, nullnichtiges Volk einfach erhoben hat, einfach ihnen die Augen zu öffnen. Aber es ist der souveräne Wille, dass sie jetzt nicht sehen. Die Heiden wussten gar nichts von diesem Gott Israels. Sie lebten in ihrer Götterwelt, Abgötterei und Sünde. Und warum Israel nicht in der Gesamtheit erleuchtet wurde und die Heiden miterweckt worden wären, das wäre doch in unserem Gedankengebäude doch auch logisch. Hätten ja gleich alle gläubig werden können und die Heiden selbstverständlich auch noch hinzu. Aber warum hat das ihm Gott anders gemacht? Ist er denn ungerecht? Nein, er ist nicht ungerecht. Aber er kennt allein den Weg, der zum Heil aller, die das Heil suchen, führt. Denn Jesus ist der Weg. Sein Ziel zum Leben für alle steht fest. Alle sind zum Glauben an das Heil, zur ewigen Errettung durch Jesus Christus gerufen. Alle sind aber auch zunächst, so Römer 11, Vers 32, beschlossen unter den Unglauben. Alle. Damit sich Gott aller erbarmen kann. Diesen Wesenszug seiner großen Barmherzigkeit zeigte Gott ja durch die Erwählung eines neuen Dienstvolkes, so nennen wir das mal, das er aus Juden und Heiden bildete, nämlich die Gemeinde. Dieses Dienstvolk, was plötzliche Erkenntnis des ewigen Heils erlangte. Ich erinnere mich immer wieder an den Apostel Petrus. Petrus war ja kein Schwärmer, der auf Gefühlsduselei Wert legte, sondern er war ein realistischer Mensch, auch sich gegenüber. Und er hatte gedacht, irgendwie die Heiden, das haben wir doch gelernt, die sind außen vor. Ich darf noch nicht mehr in ein Haus eines Heiden gehen, um mich nicht zu beschmutzen. Ich bin da ganz nüchtern. Plötzlich wurde er aber gerufen in das Haus des Cornelius. Durch eine Vision wurde er berufen. Er weigerte sich zunächst, weil er reine und unreine Tiere darin sah, in diesem Tuch, was vom Himmel kam, und er sollte nun essen. Er war ein Realist. Ich weiß, ich darf nichts Unreines anrühren. Aber als er nachher im Hause des Cornelius doch war und predigte und sah, dass der Heilige Geist auf die Heiden kam, sagte er, jetzt erkenne ich mit der Wahrheit. Jetzt erkenne ich mit der Wahrheit. Jetzt bin ich endlich erleuchtet von Gott. Vorher hat er es nicht erkannt. Nicht erkannt. Er hat es erst in diesem Augenblick erkannt. Da hat ihm der Herr die Augen geöffnet. Ja? Jetzt erkenne ich mit der Wahrheit, dass meine Gedanken verkehrt sind und dass Gott anders handelt, als ich gedacht habe. Diese Gnade der Barmherzigkeit sollen also auch die erneut erfassen, die bereits schon vieles von Gott erfahren haben, aber vielleicht vergessen haben. Wir lesen ja auch in Römer 11, Vers 11, dass die Juden denen nacheifern sollen, die im Grunde genommen gar nicht erleuchtet gewesen waren und plötzlich erleuchtet wurden, den Heiden, die da gläubig wurden. Jetzt sollen sie denen nacheifern, sich daran erinnern, ja, sagen, das ist derselbe Gott. Ja, den kennen wir doch. Naja, wo seid ihr denn geblieben? Dazu sollte diese Barmherzigkeit auch dienen. Gott hat, verbindet alles miteinander. Er hat jetzt plötzlich die nichtswürdigen Heiden erleuchtet und seinem Volk vorgesetzt. So, guckt euch mal an. Jetzt könnt ihr euch entweder ärgern darüber, was sie ja auch gemacht haben zum Teil, oder ihr könnt euch erinnern lassen, zu wem ihr gehört. Ja, dass wir sie nacheifern, zum Nacheifern reizen sollen. Das ist Gottes Plan. Und bis zum heutigen Tage, und wenn wir vorhin den Brief gelesen haben, auch vom KKL, ja, die Beterinnen und Beter, ja, ihr Gemeinde, ihr betet für uns, ja, die machen sich ihre Gedanken. Was ist denn das überhaupt für ein Gott? Ist das derselbe, den wir haben? Sie reden da von Jesus. Ja, ach, steht da vielleicht auch was im Alten Testament davon? Und dann forschen sie und gucken, aha, das könnte der Messias werden, sein. Und viele Juden, auch in unserer heutigen Zeit, werden gläubig an Jesus. Ja, wenn auch noch nicht alle, die auf diesem Wege sind des Suchens, so doch viele an allen Orten der Welt. Dieses Nacheifern oder dieses Bewusstsein, beschenkt zu sein und nichts selber machen zu können, hat der Herr Jesus auch in Matthäus 20, in diesem Gleichnis von den Weinbergsarbeitern, Vers 10 bis 15 deutlich gemacht, nicht? Er hat ja morgens um 6, das ist im Übrigen eine gute Zeit, ja, da hat er die Ersten zur Arbeit gerufen. Ja, nicht erst mittags anfangen, sondern morgens um 6. Dann um 9 hat er die anderen berufen, um 12 dritte Mal berufen, um 3 nochmal berufen, so, und dann in der 11. Stunde um 17 Uhr nochmal Leute berufen in die Arbeit. Und dann ging es an die Auszahlung um 18 Uhr, da war nämlich der Arbeitstag zu Ende, 12 Stunden, also nicht nur 8, 12 Stunden, da war der Arbeitstag zu Ende. Und dann kriegten die, die eine Stunde gearbeitet, zuerst das Geld. Und dann wunderten sich die anderen, die morgens um 6 schon begonnen haben. Was denn? Als sie dann dran waren, wir kriegen dasselbe wie die. Ja, was guckt ihr denn so scheel? Ist es euch nicht recht, dass ich barmherzig bin? Ich bestimme doch hier. Wir haben doch geredet, morgens um 6, dass wir um einen Denar, ja, verhandelt haben und ihr kriegt dieses Geld, ihr wart zufrieden. Also, was guckt ihr denn auf diese Schälen? Kreidet ihr mir meine Barmherzigkeit an? Das ist eben das, was wir Menschen oft nicht verstehen. Wir denken, da ist eine Ungerechtigkeit drin. Dabei ist Gott sehr gerecht, absolut gerecht, barmherzig. Er bestimmt aber, wann, was, wie gemacht wird. Habe ich nicht Macht, spricht der Herr, zu tun, was ich will? Habe ich nicht Macht? Das kann man kann ich mir selbst auch sagen. Also die Wege, die der Herr mich geführt hat, waren immer Antiwege gegen mich selbst. Ich wollte, wenn ich mich frei hätte entscheiden dürfen, so gut wie keinen davon gehen. So gut wie keinen. Ich bin immer in Wege gezogen worden, die mir nicht schmeckten. Aber dann die Stimme, habe ich nicht Macht, dein Leben einzuteilen? Kann ich nicht machen, was ich will bei dir? Oh doch, Herr, mach, was du willst, auch wenn es mir zunächst nicht einleuchtet, warum es so ist. Nochmal, Israel war weder besser noch schlechter als die Heiden. Aber zur Offenbarung seines Willens und seines Wesens nutzt der Herr diese Gefäße, so wie er will. Hier liegt es nicht an jemandes Wollen oder Laufen, was er sein darf, was er sein will, sondern an Gottes Erbarmen. Gott macht sich nicht von unseren Wünschen abhängig, was wir im Reiche Gottes sein wollen, sondern er gibt, er bestimmt, er bewegt. Und wir sollen willig sein, das zu sein, was er bestimmt. So gibt es ja viele Gläubige in der weltweiten Gemeinde, aber nicht durch alle redet Gott in besonderer Weise. Es sind immer nur Einzelne, die er herausruft. Er sondert aus, wen er will, zum Zeugnis, auch im Leiden. Wir sagen uns das ja manchmal trostvoll, weil manche Angst haben vor der Endzeit. Ja, Märtyrertum. Dann sage ich, woher weißt du denn, dass du überhaupt Märtyrer werden darfst? Ja, du redest davon, Märtyrer. Es darf nicht jeder ein Märtyrer werden, sondern auch das bestimmt Gott, wer es wird. Das kann man nicht einfach sagen, ja, ich werde Märtyrer. Ja, das nützt nichts. Ja. Das geht überhaupt nicht. Sondern Gott bestimmt das. Und er hat zum Beispiel bei Petrus das bestimmt. Ja, du wirst dann gehen am Ende der Zeit, wohin du nicht willst. Ich bestimme. Da hat er ihm gesagt, mit welchem Tode er ihn preisen wird. Das hat Gott schon bestimmt. Das hat Petrus sich gar nicht ausgedacht, sondern der Herr hat das so gemacht. Ja? Und so ist das mit allen Dingen. Gott hat Macht, die Gefäße der Barmherzigkeit zu fügen und zu erfüllen nach seinem Willen und so auch die Gefäße zur Verdammnis, die sich nicht für ihn entscheiden, dürfen ihm nicht entfliehen, sondern er gebraucht sie auch als Machtdemonstration. Und so ist es auch im Segenszeugnis. Das Segenszeugnis wird dem Einzelnen so gegeben, wie es Gott will. Wenn wir in 1. Korinther 12 lesen, mit den geistlichen Gaben, da steht dann, er gibt einem jeden, wie er will, nicht wie der Einzelne das gerne möchte. Das setzt voraus, und warum sagen wir uns das heute hier so? Das setzt voraus, dass ich immer bereit bin, alles zu empfangen. Alles. Liebes oder Leides. Wenn es von Gott kommt. Alles. Was er gibt, hat immer großen Sinn und führt immer zum Guten. Und wir haben ja hier gelesen, der Töpfer bestimmt, was für ein Gefäß das wird. Und was man mit dem Gefäß machen wird. Er bestimmt es. Nicht das Gefäß selbst kann es bestimmen. Und zum Schluss will ich da sagen, dass ja eben, wenn ein Teil Israels auch für eine Zeit mit Blindheit von Gottes wegen hergeschlagen ist für das Heiland Jesus, denn Paulus sagt ja auch später, ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand, weil eben doch dieses Gefäß, Dienstgefäß, Gemeinde entstehen sollte und durch das der Friede Gottes in die Welt weiter verkündigt wird, ist dennoch das andere Gefäß nicht verworfen, sondern es ist zu einer anderen Aufgabe vorübergehend genutzt worden, um dann wieder, so wie wir es uns ja auch schon gesagt haben, wenn der Glaube dann Raum gewinnt, wieder eingepropft zu werden in den eigenen Ölbaum. In Hesekiel 37, 21, das möchte ich zum Schluss uns hier vorlesen. Das ist ja dieses auch Kapitel über Endzeit, Wiederherstellung Israels. Wir wissen, dass Israel gespalten war, ja. Israel, also eigentlich bedeutet das Wort Israel 10 Stämme des Nordens. Des Südens ist Juda und ein halber Stamm Benjamin. Und das ist ja geteilt worden. Ist ja, die 10 Stämme sind weggeführt worden vom König von Assyrien. Und wir wissen, dann sind später die Samariter reingekommen, also fremde Menschen reingekommen in dieses Land. Übrig blieb ja nur Juda, halbe Stamm Benjamin. Und das wurde ja dann auch in die babylonische Gefangenschaft geführt und kam als solches wieder zurück. Aber im Propheten Ezekiel steht, dass aus diesen 2 wieder 1 werden soll. Wieder 1. Nicht, sie hatten immer 2 Könige, aber nachher gibt es dann nur noch einen König. Ezekiel 37, 21. So sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will die Kinder Israels holen aus den Heiden, dahin sie gezogen sind, und will sie allenthalben sammeln und will sie wieder in ihr Land bringen. Und ich will ein Volk aus ihnen machen im Lande auf dem Berge Israels, und sie sollen allesamt einen König haben. Sie sollen nicht mehr 2 Völker noch in 2 Königreiche zerteilt sein, sollen sich auch nicht mehr verunreinigen mit ihren Götzen und Gräueln und allerlei Sünden. Ich will ihnen heraushelfen aus allen Örtern, da sie gesündigt haben, und will sie reinigen, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll ihr König und ihre aller einiger Hirte sein, und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun, und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, darin eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder, Kindeskinder sollen darin wohnen, ewiglich, und mein Knecht David soll ewiglich ihr Fürst sein. Also Gott hat hier sich auch etwas vorgenommen, was er einfach bestimmend tut, ob das dem Menschen gefällt oder nicht. Er bestimmt seine Gefäße. Die Gefäße zum Zorn, auch die Gefäße der Barmherzigkeit. Der eine König, Jesus Christus, soll über alle regieren. Gottes Wille zählt.